Herzlich willkommen zu meinem Podcast Identität und Leben, der Fachpodcast von und mit Kurt Neubersch. Ich bin Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut. Dieser Podcast ist für alle Menschen gedacht, die sich hinter Fragen und Antworten suchen. Dabei steht vor allem das eigene Erleben und Verarbeiten im Vordergrund. Was macht mich aus? Wie richte ich mich aus? Wer bin ich? Wie lebe ich mein Leben? Identität und Leben oder Identität leben? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Identität und Leben. Folge 102, im Fokus der Film American Beauty. Ich werde euch am Anfang jetzt dieser Folge ganz kurz den Plot erzählen. Ich habe den Text aus Wikipedia und möchte euch damit ans Herz legen, wer jetzt nicht wissen will, worum es geht, dass ihr skippt. Ne? Ich werde in den Shownotes Bescheid geben, an welcher Stelle meine Ausführung über den Film aufhören, dann wisst ihr genau, von wann bis wann ihr nicht hören solltet, wenn ihr den Film noch selber sehen wollt. Ansonsten ist es vielleicht eine nette Erinnerung nochmal daran. Ne? Also ich orientiere mich an den Text aus Wikipedia. An der Stelle möchte ich auch nochmal Werbung machen. Ich finde Wikipedia nach wie vor sehr gut, weil es einmal einen ganz guten Überblick gibt. In der Regel sind die auch sehr gut recherchiert mit Quellenangaben. Das ist eigentlich an der Stelle heutzutage gar nicht, wenn man seriös arbeiten will, gar nicht mehr wegzudenken. Gut, ich bin wissenschaftlich orientiert, ne? Wie ihr wisst, aber das heißt, dass man weiß, wie man seriös auch Informationen weitergibt, nämlich immer mit Quellenangaben und wo es herkommt, damit man die Erkenntnis oder auch die Ausführung auch entsprechend zurückdeuten kann, wo kommen sie denn überhaupt her und was ist damit gemeint. Warum ich American Beauty hier in den Fokus setze, werde ich euch, nachdem ich über den Inhalt erzählt habe, auch direkt ausführen. Ich halte diesen Film für sehr wichtig. Ich habe es damals schon, bevor ich Psychologie studiert habe, schon damals für mich als einen der wichtigsten Filme überhaupt gespeichert. Der war für mich eine lange Zeit auf Platz 1 der wichtigsten und besten Filme überhaupt. Der ist dann mit der Zeit natürlich ein Stück weit nach hinten gerutscht, aber wenn ich so eine Top 10 oder Top 20 mache, ich würde vermuten, unter einer Top 10 kommt er immer noch, aber ist es wirklich einer der wichtigsten Filme. Warum werdet ihr gleich feststellen und warum der hier in dem Podcast landet und von mir jetzt besprochen wird, auch. Also im Grunde genommen geht es um eine Hauptfigur, die wird gespielt von Kevin Spacey. Interessanterweise ist ja im Leben von Kevin Spacey ja auch im Verlauf jetzt in den letzten Jahren auch immer mehr der Verdacht geäußert worden von Betroffenen, dass er auch sexuell übergriffig gewesen sei und dass er auch gegenüber gleichgeschlechtliche Personen, das heißt also, dass er dann auch sich selbst sogar zur Homosexualität bekannt hat in der Öffentlichkeit. Die an die Schuldzuweisung gegen ihn, weil die, soweit ich das weiß, teilweise auch schon sehr weit zurückreichen, also dass sich Betroffene erst nach langer Zeit getraut haben, auch was mitzuteilen, wurden teilweise so entkräftet, dass die Person, ich meine sogar, einer ist verstorben, ich glaube aber an natürlichem Tode, also jetzt um die Dramatik auch rauszunehmen, aber schlimm genug, ne? Also dass das nicht genau geklärt werden konnte. Ein anderer Fall, glaube ich, hat sich aufgelöst, in dem das nicht haltbar war. Ob das alles so ist, sei so mal dahingestellt. Ich bin ja Traumatherapeut und wenn jetzt auch Betroffene zuhören, die selber Opfer von sexuellen Übergriffen gewesen sind, ich kann euch auf jeden Fall Mut machen, und euch auch sagen, ich weiß selber aus meiner praktischen Tätigkeit, wie schwer es ist, gerade im juristischen System Dinge nachzuweisen und auch entsprechend, durchzubekommen. Das ist ein heißes, schwieriges Themenfeld. Also von daher mache ich euch auch Mut, bevor man in die Öffentlichkeit geht mit so juristischen Fragestellungen, sollte man sich gut beraten lassen, nicht nur von Anwälten, vielleicht sogar dann sowieso nur Anwälte, die sich in dem Bereich auskennen, sondern auch von vielleicht Vereinigungen, die sich mit sexuellem Missbrauch und Übergriffen und dergleichen auskennen. Da gebe ich auch in den Shownotes nochmal entsprechende Anlaufstellen, die ich da empfehlen würde. Wobei ich habe keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ne, weil ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt hier ganz akribisch aktuelle Listen führt. Ich gebe jetzt mal ein paar bekannte Stellen dann an und wer da Interesse hat, kann sich da gerne mal weiter informieren. Ja, Kevin Spacey ist, wie gesagt, in Verruf geraten. Ich persönlich bin vorsichtig. Ich würde mich nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, jo, die haben alle recht oder Kevin Spacey hat recht. Das steht mir auch nicht zu. Ich bin aber genauso wie bei Bill Cosby der Meinung, dass das, was er in der Darstellung, also was er verkörpert hat, dass das nochmal was ist, was für sich steht. Wir, also nicht, dass ich das jetzt davon trenne, aber ich will darauf hinaus, ich glaube ja nicht an Zufälle. Also wenn bestimmte Dinge vermittelt werden, dann sind sie gleichzeitig auch ein Zeitdokument und machen vielleicht auch darauf aufmerksam, wieder jetzt Thema Trauma, dass wir Menschen auch bestimmte Seiten an uns haben können, die wir vielleicht lieben, die wir auch wertschätzen und dass es trotzdem auch Seiten geben kann, die wirklich sehr unangenehm sind, wo wir sagen, das geht gar nicht. Und wir Menschen neigen dazu natürlich, schnell schwarz-weiß, die dann sofort zack fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Ich bin jetzt jemand, der sagt, ja, jeder Mensch hat einen Grund, warum er sich so verhält. Damit will ich das nicht entschuldigen. Ich möchte nur sagen, selbst Täter können aus dem Trauma-Setting, habe ich auch schon Folgen zugemacht, aussteigen. Die müssen allerdings da an der Stelle sich natürlich ihr eigenes Opfer sein und Täter sein und auch die Haltungen dahinter jeweils genauer ansehen, weil sonst kommen die aus der Dynamik nicht raus. Und jeder, der sich auf den Weg macht an der Stelle, geht automatisch in eine ganz andere Situation, nämlich in ein Verantwortungsgefühl für sich und auch für die Opfer. Und dann gehen wir quasi in eine Lebensqualität zwischen uns Menschen, die wir uns immer alle wünschen, aber im Moment noch sehr weit weg zu sein scheint in Bezug auf Gesellschaft. Aber ich bin optimistisch und werde unter anderem über den Podcast, aber auch durch persönliche Kontakte immer weiter da dranbleiben und auch Mut machen. Vor allen Dingen die Betroffenen, Opfer, die ja eh Opfer der Handlungen geworden sind von den Tätern, die müssen natürlich entsprechend geschützt werden und brauchen natürlich primär auch entsprechend, wie sagt man, ja, eine Begleitung, also Hilfe zur Selbsthilfe, je nachdem, wo sie sich gerade befinden. Das ist einer der Gründe, warum ich ja in dem Bereich mich spezialisiert habe und das als Berufung auch bis heute mache. So, jetzt gehen wir mal zurück zum Film. Kevin Spacey, wie gesagt, nach wie vor ein ganz wichtiger Film. Der handelt von der Hauptfigur Lester Burnham, wenn ich ihn richtig ausspreche, und er erzählt das Postmortem. Und mit Postmortem heißt also, man weiß das noch nicht, aber er sagt direkt am Anfang des Films, die Perspektive ist auch super gemacht. Der Film übrigens ist von Sam Mendes. Wer den nicht kennt, der hat in der ja, im Laufe seines Lebens viele gute Filme gemacht. Zum Beispiel James Bond, Skyfall oder Spectre oder auch an der Stelle 1917. Ist ein Hammerfilm, also auch in der Vergangenheit. Road to Perdition, glaube ich, Perdition, genau. Und Jarhead, Willkommen im Dreck und so. Also es sind alles Filme, die, sag mal, ein bisschen tiefer gehen und nicht oberflächlich sind, sondern auch deutlich tiefer gehen, starke emotionale Bedeutungen haben und hier jetzt auch. So, kommen wir mal zum Inhalt. Er sagt am Anfang, in weniger als einem Jahr bin ich tot. Nur weiß ich das jetzt noch nicht. Und das ist etwas, das ist natürlich schon sehr seltsam, dass man sowas sieht. Dann geht die Kamera in dieses Haus und dann sieht man halt, wie der Lester unter der Dusche ist und sich gerade dann selbst befriedigt und dann sowas sagt wie, hier sehen Sie mich bei meinem einzigen Höhepunkt in meinem Leben. Am Tag oder einziger Höhepunkt, den ich am Tag habe. Ne? Und dann sieht man ihn dann, wie er dann rausgeht und dann, dass das Leben, also so im Sinne von spießig, ne, dann eine überspannte Ehefrau, ne, und die selber arbeitet, sehr businessorientiert ist, sehr im Kopf, sehr Erfolg, Erfolg und eine Rolle spielt, aber dann an einer Stelle auch relativ am Anfang, als die Kundschaft der Mobil, also als die Mobil, als Immobilienmaklerin gerade ein Angebot erstellt hat, glaube ich, und die dann gehen, sie dann, als die Tür zumacht, so sich umdreht und dann so weint. Also wo man merkt, so, also es hat den Anschein, dass sie einfach wie so ein, ich spiele hier eine Rolle, also im Sinne von, ich bin ein Teil, eine Identität bin ich, die ich im Grunde genommen, die mich eher hat, in der Hand hat und ich komme nicht raus. Und die pubertierende Tochter findet, ist an der Stelle so, wie so, wirkt so äußerlich so ein bisschen wie so introvertiert für sich und fühlt sich nicht verstanden und so weiter. Also so, das ist die Perspektive erstmal so, die man als Zuschauer mitbekommt. Aber der Film geht sehr in die Tiefe, also der zeigt die verschiedenen Perspektiven und ja, die Frau kommt noch hinzu, dass, da, als ich das gerade beschrieben habe, sie ist eher nicht so erfolgreich. Das kommt auch noch, ist auch noch so ein entsprechender Aspekt. Das macht es dann halt umso schwieriger. Genau. Und dann muss man, sieht man, dass der, kriegt der Lester mit, dass er nicht glücklich ist. Also er ist nicht glücklich, er nimmt es wahr. Man spricht von einer Midlife-Crisis ein Stück weit. Ich muss euch gestehen, da komme ich nämlich gleich zu, das ist einer der Gründe, warum ich diesen Film bespreche, dass wir den Begriff Midlife-Crisis mal unter einem anderen Licht betrachten. Dann ist das so, dass er dann an einer Sportveranstaltung dann die Angela kennenlernt, das ist eine Freundin, Schulfreundin von der Tochter, und in die verliebt er sich. Und das ist so das Dilemma des Films auf eine Weise. Also eigentlich das Markenzeichen des Films, wenn man nämlich dann halt das Cover sieht, sieht man halt diese Schulfreundin, wie sie da unter Rosen, also nackig unter Rosen, mit Rosen bedeckt ist. Und das ist so eine symbolische Bedeutung. Sie steht für etwas Personifiziertes in ihm, was ihm fehlt, was er sich wünscht, was seine Sehnsucht ausdrückt. Und ja, und dann fängt er an der Stelle dann auch, trifft er dann so einen Kellner, der dann an der Stelle dann auch so zum Beispiel, glaube ich, Marihuana raucht, und er raucht dann mit, macht dann mit. Und dann ist das an der Stelle, ja, ist das so, ich gehe nicht zu stark in die alle Details, ich möchte nur darauf hinaus, dass er dann irgendwann denkt so, ach komm, ja, ich werde jetzt an der Stelle einfach mal was anderes machen. Ich arbeite jetzt bei einer Fastfood-Kette. Und er sagt dann sowas, ich suche einen Job mit dem geringstmöglichen Maß an Verantwortung. Und dann ist es so, dass er dann an der Stelle immer mehr so sich so in sich für sich zurückzieht. Kommen noch ein paar weitere Details dazu, aber er mit sich für sich in sich zurückzieht und immer mehr so in diese Idealisierung geht. Also das Mädchen ist so toll, und dann stellt sich das immer wieder vor. Und dann denkt er sich so, Mensch, ich muss ja eigentlich mal meine Ehe auch wieder auf den Gang bringen, weil eigentlich ist ja da gerade Kühle und wir haben uns in den Augen verloren. Und dann gibt es einen Moment, wo er dann die Ehefrau einlädt, dann nochmal in diese Verliebtheitsphase zu kommen, weil er es ja für sich empfunden hat und möchte es in die Ehe reinholen, dieses Setting. Und dann gibt es eine Szene, wo er dann halt so mit ihr, glaube ich, er lädt sie ein Bier zu trinken oder die trinken Bier. Auf jeden Fall dann kommt er ihr körperlich nahe, möchte sie küssen leidenschaftlich auf der Couch. Sie geht so ein Stück weit zurück, also beugt sich nach hinten, er beugt sich über sie und sie guckt auf seine Bierdose und sagt, verschütte bloß nicht das Bier. Und das heißt, sie ist also von ihrer Vorstellung, ihrer Wahrnehmung, ihrer Personifizierung oder ihrer Personalität gar nicht bei dem Moment, in dem so, ich lasse mich jetzt auf diese Verliebtheitsphase ein, weil sie da auch gar nicht ist in dem Moment, oder auch generell nicht in dem, so wie das im Film dargestellt wird. Und er merkt das und denkt sich, ja, okay, da geht das da an der Stelle also eher nicht. Die Tochter parallel hat sich dann Außenseiter Ricky, das ist dieser, der da dem Hauptdarsteller, dem Lester, auch die mit Marihuana da versorgt hat. Die beginnen dann so wie so durch eine seelenverwandte Beziehung und in so eine Liebessituation. Da gibt es so eine wunderschöne Szene, wo die dann auf der Couch sitzen und dann sieht man dann, wie die sich total ja, erfreuen an eine, ich glaube, Papiertüte ist das oder eine Plastiktüte, die oder Blätter, die im Wind einfach dem Wind folgen und dann so schweben durch den Wind, also durch die Luft gehoben werden, also wie so ein Einklang mit der Natur. Und ja, Lesters erster Tag vom Rest seines Lebens, so steht es hier bei Wikipedia, endet so abrupt, wie Vorurteile und Missverständnisse entstehen. Nämlich Rickys autoritärer Vater Frank, muss man dazu sagen, dass dieser Frank von Chris Cooper gespielt wird, auch genial besetzt, also spielt das richtig gut. Ist nämlich ein pensionierter Offizier und Waffensammler, steht hier im Text, ich lese das gerade ab, hat Lester und seinen Sohn beim Drehen eines Joints durch ein Fenster beobachtet und die Szene fälschlich als homoerotische Beziehung zwischen Lester und Rick interpretiert. Als Rick dann nämlich nach Hause zurückkehrt, schlägt ihn sein Vater wie gewöhnlich und Ricky bestätigt seine Annahme. Er verkauft sich und verdient damit viel Geld. Ricky wird von seinem Vater des Hauses verwiesen und fragt Jane, ob sie mit ihm nach New York gehe. Als Jane zustimmt, sagt er der protestierenden Angela seine Meinung, die daraufhin weinend das Zimmer verlässt. Das ist dann an der Stelle auch nochmal ganz, ganz, ganz interessant, dass er also an der Stelle deutlich wird, klar wird. Und es ist so, wie als wenn dann so die, wie soll ich das sagen? Als wenn da so die Fassade zusammenbricht. Ja, die Fassade, und man dann erkennt so, okay, das Leben ist doch irgendwie anders. Das ist gar nicht so wie ich es mir vorstelle. Oder auch der andere ist nicht so, wie ich mir vorstelle. Er ist letztendlich nur eine Interpretation meiner Vorstellung, die ich über ihn habe. Und die Vorstellung über die Person bricht gerade zusammen. Und die Person kann dadurch erkannt werden als das, was sie ist. Und die Frage ist, ob man das dann möchte. Ne? Und das ist an der Stelle sehr spannend dann zu sehen in dem Film, wie das an der Stelle überall zu sehen ist. Und letztendlich auch zum Ende des Films führt. Frank taucht bei Lester dann auf und versucht, ihn zu küssen. Das ist eine ganz wichtige Schlüsselszene, weil der Frank, der an der Stelle nämlich selber an der Stelle homosexuell ist, der auch am Anfang des Films sieht man, wie er dann im Garten ist und dann den Lester begrüßt. Und dann läuft ein gleichgeschlechtliches Paar, in dem Fall männlich, dann joggend vorbei. Die sind auch sehr glücklich, finde ich irgendwie toll dargestellt. Und dann sagt er so, ach, guck dir die an. So, ne, in dem Film an, mit anderen Worten, aber so diese Botschaft, so, ne, so, so ablehnend. Ne? Das heißt, dieser homosexuelle Teil in ihm wurde von ihm selbst ja abgelehnt. Und deswegen hat er gedacht, Mensch, der Nachbar, der Lester, ist ja auch homosexuell. Dann kann ich ja das vielleicht auch bei ihm dann ausleben. Ne? Und also er ist quasi die ganze Zeit in seiner eigenen Geschichte. Und als er das dann macht, wird er dann vom Lester zurückgewiesen und zieht sich dann enttäuscht im Regen davon. Lester entdeckt nämlich dann schließlich Angela und tauscht mit ihr Zärtlichkeiten aus, an dem sie sich dann küssen. Und als es dann intimer werden soll, dass sie also, sagt sie ihm auch noch, dass sie Jungfrau sei, und dann realisiert er, was er da gerade macht. Und realisiert auch, dass er letztendlich ja nur die Vorstellung von ihr geliebt hat, also die Personifizierung von etwas an ihr geliebt hat, weil sie etwas in ihm, eine Sehnsucht nochmal aktiviert hat und er das natürlich auf sie projiziert hat. Und dann lässt er von sie ab und unterhält sich mit ihr. Und Lester erfährt dann von Angela unter anderem, dass Jane verliebt ist. Also das ist auch nochmal ganz, ganz, ganz interessant, weil die Jane ist ja seine Tochter. Und während Angela sich im Badezimmer dann befindet, schaut sich Lester ein altes Familienfoto an, das glückliche Zeiten zeigt und fühlt sich selber gut. Er kommt also an der Stelle in eine Erkenntnis, in eine Erfahrung und er hat einen anderen Blick plötzlich auf das Leben. Und Caroline fährt mit einer Pistole in der Handtasche dann nach Hause, das ist ja seine Frau, die nämlich, soweit ich das weiß, in dem Film sogar auch in einer Szene mit ihrem Seitensprung, den sie hat, dann zu dieser Fastfood-Fette, zu diesem Drive-Schalter fährt. Und da ist nämlich genau dann ihr Mann, der Lester, weil der ja den Job angenommen hat, und bedient sie dann auch noch so. Und das Spannende ist, in der Szene sieht man, dass die Bedienung, dass die Bedienung an der Stelle auch genau auf dieser Identität eines Angestellten, der gerade jemanden bedient fürs Essen, und einer Kundin in die Interaktion geht. Das ist ganz spannend zu sehen, finde ich. Ist eine extrem tolle Metapher auf viele Beziehungsstrukturen in unserer Gesellschaft. Deswegen halte ich diesen Film für ein Paradebeispiel. Gleichzeitig für die Problemdarstellung in unserer Gesellschaft als auch für die Lösungsansätze, die es dahinter gibt. So, jetzt komme ich zum letzten inhaltlichen Spoiler. Jetzt gehen wir nämlich zum Finale. Die Caroline fährt also mit einer Pistole in der Handtasche nach Hause und sagt zu sich selbst, sie wolle mit allem abschließen. In der nächsten Szene wird Lester mit einem Kopfschuss getötet, ohne dass der Schütze selbst gezeigt wird. Caroline ist noch auf dem Weg. Frank geht mit blutverschmiertem Hemd in sein Haus. Als Caroline dann zu Hause ankommt, bricht sie verzweifelt zusammen. Lester, der aus der Handlung aus dem Tod heraus erzählt, ist über seinen Tod allerdings nicht traurig oder gar wütend. Er ist dankbar für jeden Moment seines dummen kleinen Lebens und für die Schönheit in der Welt. Das ist, da kriege ich wieder Gänsehaut, wenn ich das höre. Das heißt also, wenn wir jetzt in die Phase der Wertschätzung kommen, dass wir erkennen, wo sind Schönheiten, wo sind vielleicht meine Fehlinterpretationen, wo bin ich vielleicht eher einer Schleife erlegen, die mich aus meinem Leben gerissen hat und ich mich quasi aus meinem Leben entfremde, so sage ich das mal vorsichtig. Das ist natürlich hiermit das Spannendste, ne? Und das ist auch noch zu sagen, am Ende, als er ja erschossen worden ist, dann sagt er an der Stelle, ja, es hätte jeder das Motiv gehabt, einen Grund gehabt, mich zu erschießen. Also von denen, die dann da am Ende gezeigt werden, während er erschossen wird. Also seine Frau, der Nachbar. Ich glaube, da noch eine Person, da gibt es noch eine Person. Aber ich will nur darauf hinaus, es könnten mehrere, wie soll ich das sagen, einen Grund gehabt hätten, also mehrere hätten einen Grund gehabt. Und das macht diesen Film aus, finde ich, dass er ja dadurch, dass er aus diesem, ich sag mal, aus diesem Winterschlaf aufwacht, wie bei Matrix, ja, dass man so aus dieser heilen Welt, aus dieser fiktiven Welt plötzlich erwacht und in die wahre, in die wirkliche Welt kommt, ist das natürlich eine Bedrohung für andere, die das noch nicht zulassen können. Und das ist das, was so letztendlich das Fazit auch des Films dann so darstellt. Ne? Wer den noch nicht gesehen hat, ich kann euch den wärmstens ans Herz legen. Ich finde den Film unglaublich wichtig. Bin auch der Meinung, den sollte wirklich jeder gesehen haben und entsprechend auch diskutieren, zum Beispiel in der Schule, wäre super, Oberstufe oder so, und dass man über den Film diskutiert. Also ich halte ihn für extrem wichtig, auch bis heute und überhaupt. Ne? So, jetzt kommen wir aus dem ganzen Spoiler und dem Inhaltlichen raus und gehen mal in die Interpretation, warum habe ich euch diesen Film hier vorgestellt in diesem Podcast und dann auch noch in Bezug auf, ja, auf Trauma oder, sag mal, bedrohliche oder Themen, die die Identität betreffen und vielleicht dann auch die Phase des eher Überlebens und nicht des Lebendigseins. Und wenn ich das schon so ausführe für die, die jetzt gerade mitzugehört haben, was den Film ausmacht oder die den Film selber schon gesehen haben, werden vielleicht schon wissen, worauf ich hinaus will. Also es ist so, dass viele Menschen, gerade die dann auch psychotherapeutische Hilfe aufsuchen oder drüber nachdenken, wahrscheinlich das Gefühl haben, irgendwie komme ich nicht weiter, irgendwie habe ich das Gefühl, ich verrenne mich oder ich wiederhole was oder ich komme irgendwie nicht aus dem sogenannten Winterschlaf raus. Es ist so wie so ein, irgendwie so ein Funktionieren, wie so ein Überleben. Dazu habe ich ja auch ein Buch geschrieben mit meiner Schwester, ne, immer funktionieren funktioniert halt nicht. Aber bleiben wir jetzt mal hier bei dem Punkt, das finde ich nämlich wichtig. Es ist dieses Hallo wach. Ja, das ist etwas, was ich formulieren würde, unter anderem sich zeigt in der Midlife Crisis. Ja, also diese Lebensmittelkrise. Was eine psychische Krise laut Wikipedia beschreibt, die als Zustand der Unsicherheit im Lebensabschnitt von etwa 30 oder 40 bis 55 Jahren auftritt. Und dieser Begriff ist halt hier bei uns sehr weit verbreitet und der grenzt sich ab von einer seelischen Erkrankung oder psychischen Störung. Und von daher ist es so, die Frage ist es, wo ist es da auch als andere Dimension, das natürliche, gesunde Seelenleben? Und dann wäre die Frage, was ist es denn jetzt hier ganz genau? Ne? Das ist wirklich eine ganz spannende Sache. Es gibt eine Formulierung, die auch hier aufgeführt wird, die möchte ich euch nicht vorenthalten, von Dantes Göttlicher Komödie. Das wird hier zitiert als Einleitung. Da steht dann, als ich auf halbem Weg stand unseres Lebens, fand ich mich einst in einem dunklen Walde, weil ich vom rechten Weg verirrt mich hatte. Und das sagen auch viele, dass sie sich so fühlen, als ich bin falsch abgebogen. Oder ich weiß gar nicht, wohin. Und das ist auch der Grund, warum ich den Film hier vorstelle. Wenn ich merke, ich bin in der Summe, was ich gerade leben oder was ich bedienen kann oder welche Funktionen und Funktionalitäten ich nutzen kann, fühle ich mich nicht in einer Lebendigkeit, fühle ich mich nicht in einer Zufriedenheit, in einer Entfaltung, in einer Vervollkommnung. So. Und das ist nachvollziehbar für die, die sich in dieser Phase befinden und das auch so erleben. Und ich kann mir vorstellen, dass es Menschen entweder ganz bewusst und stark symptomatisch wahrnehmen. Das kann sich in unterschiedlichen Facetten zeigen. Es kann sein, dass ich dann grüble. Ne? Es kann dann an der Stelle sein, dass ich irgendwie schlechter schlafe. Ne? Es kann auch dann an der Stelle sein, dass ich irgendwie so depressiver werde und dass ich nicht mehr so viel Freude empfinde. Das sagt er ja auch in dem Film am Anfang, ne? Dieses so mein einziger Höhepunkt, das ist dann die Selbstbefriedigung. Und dann fehlt was. Und das ist hier wichtig. Man kann es abgrenzen von dem Thema der Anpassungsstörung, weil die Anpassungsstörung besagt ja auch, dass mir schwerfällt, mich auf die aktuelle Lebensphase, auf das aktuelle Sein des Lebens einzulassen. Und ich gehe in symptomatische Reaktanz, also oder Reaktion oder Resonanz. Also dass ich dann reagiere auf das, was mir schwerfällt, mich anzupassen. Das muss nichts Offensichtliches sein. Zwar wünscht sich das das Krankheitssystem, also in Bezug auf jetzt zum Beispiel Gesundheit, also Gutachter, wenn man jetzt eine Psychotherapie beantragt, man muss es erklären, ne? Was ist denn hier das Problem, ne? Muss man das erklären, ja, warum Anpassungsstörung, auf was bezogen? Es ist die Frage, inwieweit ist es plausibel, dann nachvollziehbar, ne? Weil ich bin der Meinung als Therapeut, alles kann für mich eine Anpassungsstörung sein. Also, dass es mich wirklich extrem belastet. Das kann sein, wie irgendwie, dass mich das Leben, so wie ich es führe, schon einengt und erdrückt und mich in ein maximales Symptomerleben führt. Da möchte ich hier eine kleine Seitenverweis machen. Ich habe ja noch den Podcast Andersschlau. Da würde ich sonst empfehlen, wer sich jetzt hier von dem, was ich jetzt sage, angesprochen fühlt, mal reinzuhören. Es kann auch sein, dass ich mich in solche Symptomatiken reinbewege oder erlebe, weil ich nicht weiß, was für ein Potenzial ich habe, was mich ausmacht und wie ich es entfalten kann, wie ich es leben kann. Na, da kann ich euch auf jeden Fall die Folge 99 und 100 von dem Podcast Andersschlau empfehlen oder auch 101 und 102. Da geht es zum einen über Begabung und auch über Sensibilität und Sensitivität, also diese ganzen Thematiken, die auch eine Auswirkung darauf haben, inwieweit kann ich mich selbst verwirklichen und bin ich in meinem Leben angekommen. Sicherlich ist es hier auch über die Generationen bitte noch zu berücksichtigen, dass je weiter wir zurückgehen, diese Frage nach einer Selbstverwirklichung nicht so entfaltet werden konnte wie heute. Also ich meine das gar nicht wertend, abwertend, sondern wenn das Leben in Deutschland jetzt gemeint, ne, vor zwei Generationen noch durch Krieg und Überleben und durch wieder Neuanfang gekennzeichnet ist, ist das natürlich eine ganz andere Grundperspektive, wie auch Maslow mit seiner Bedürfnishierarchie ja schon gesagt hat, dass es erstmal eine Absicherung der Grundexistenz bedarf, bis man dann in die Selbstverwirklichung und Entfaltung gehen kann. Und so ist es auch. Also das kann ich nur bestätigen. Also nicht, dass ich mich jetzt hier als ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber ich kann nur sagen, als Traumatherapeut, ja, das ist alles, es ist wie, wir sind wie Puzzleteile, die fügen sich alle zusammen. Und es macht Sinn und es lohnt sich, auf die Symptome anders zu schauen. Nicht im Sinne von, wie werde ich die los, sondern eher die Frage, warum kommen sie gerade jetzt? Und warum gerade so? Und warum gerade an der und der Stelle? Und wenn es einen psychischen Zusammenhang gibt, kommen die auch immer zeitnah zum Ereignis. Denk nochmal daran, habe ich bestimmt schon mal das Beispiel gebracht hier in dem Podcast im Laufe der Folgen mit Bauchschmerzen. Bei Kindern, wenn die zum Beispiel Angst vor Schule, vor Lehrern haben, ne, und dann kriegen die die Bauchschmerzen nicht freitags nachmittags. Dann kriegen die sonntags abends oder montags morgens, also immer unmittelbar vor dem Ereignis, auch wenn ich gedanklich da reingehe. Immer dann, wenn ich mich direkt damit verbinde. Und das ist hier an der Stelle Problem und Lösung zugleich. Wenn ich weiß, wie es im Zusammenhang steht, dann macht es Sinn, da auch eine Lösung herbeizuführen. Und das hier ist halt in dem Film dem Hauptdarsteller nicht so geglückt, wie er sich das vorstellt, aber er hat den Zustand, den er sich gewünscht hat, erreicht. Und das ist vielleicht auch nochmal eine Aussage auf der Ebene, wie viel Lebenszeit oder was bedeutet Lebenszeit? Brauche ich, muss ich ganz alt werden? Also so, dass man so Angst hat, oh, ich darf nicht zu früh sterben oder so, ich muss mindestens 90 oder 100 Jahre alt werden oder ich habe Angst vorm Sterben und so weiter. Oder geht es eher darum, ist es vielleicht auch möglich, dass ich diesen Zustand auch schon jetzt oder zeitnah für mich haben kann? Nicht das Ende des Lebens, sondern den Zustand des Zufriedenseins, den Zustand von, ich weiß, was Leben bedeutet für mich und finde einen Platz im Leben. Und es gibt Kinder können das und auch Erwachsene an verschiedenen Altersabschnitten kriegen immer wieder die Einladung vom Leben, dieses als schön anzuerkennen. Nehmt den Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang, nehmt, wenn ihr in die Natur geht, Wald, Meer, ja, seht ihr auch in Social Media, ja, dass wenn Wetter sich verändert in was Positives, also was die Menschen mit positiv verbinden oft, also schönes Wetter, angenehme Temperatur, ne, dann auch dann Meer oder Sonnenaufgang, Untergang und so, also dann werden Fotos gemacht. Und das ist es wirklich, dieses Gefühl von, die Einladung aus dem Leben heraus, hey, guck mal, du kannst dich an den Moment, für den Moment dessen oder bezüglich des Momentes dich erfreuen. Die Einladung ist da. Wenn es noch nicht geht, dann gibt es da noch was, sich anzuschauen und auch dann zu verändern, ne, oder anzupassen. Und das ist in dem Film deutlich, finde ich, sehr deutlich dargestellt. Und auch neben der dramatischen Story, also mit, dass er stirbt am Ende und dass er sich in ein deutlich jüngeres Mädchen verliebt, wo er merkt, er projiziert eher was auf sie, das ist natürlich auf vielen Ebenen eine wichtige Botschaft. Und da auch die Einladung, vielleicht anders auf die Dinge zu schauen. Ne, ich meine jetzt nicht, versteht mich nicht falsch, ich meine jetzt nicht, dass man sagt, ach, man ist doch voll in Ordnung, wenn ich mich in, sag mal, vielleicht Minderjährige oder so verliebe, ne, als vielleicht, sag mal, deutlich reifer, erwachsener, reifer im Sinne von Alter, älterer Mann. Das würde ich jetzt hier an der Stelle gar nicht pauschal mit, das meinte ich damit jetzt nicht, sondern eher, dass ich verstehe, was will mir das Leben sagen und was brauche ich für mich, um in eine Zufriedenheit zu kommen. Und was für mich auch dann vielleicht belastend in meiner Identität und in meinem vielleicht sogar auch, dass ich darauf traumatisch reagiere, weil ich merke, es ist nicht mein Leben und fühle mich davon vielleicht sogar auch bedroht oder merke, dass ich nur noch überlebe, nur noch funktioniere, also nur noch abschalte. Ja, es braucht natürlich, um mit so einem Begriff wie Trauma zu arbeiten, eine Bedrohung, eine Existenzbedrohung. Und da muss man dann schauen, wie fühlt sich das für mich an? Ist das schon so diese Qualität oder nicht, ne? Ja, mit diesen Worten möchte ich euch gerne erstmal wieder so für euch lassen und lasst das gerne mal sacken. Wie gesagt, ich lade euch gerne ein, schaut euch den Film an, es lohnt sich. Und ansonsten, ja, wenn ihr möchtet, hören wir uns natürlich dann in der nächsten Folge dann wieder. Bis dahin, einen angenehmen Tag und eine angenehme Zeit.